This podcast is brought to you by LMU Munich.
Liebe Internetfreunde und Freunde der Tonspurforschung, heute wird's spannend. Heute sind wir nämlich bei der BWL zu Gast. Wie? Spannend und BWL passt nicht zusammen. Doch, tut es schon. Wenn man sich nämlich mit Tobias Kretschmer trifft, einem jungen und erfolgreichen Professor, der sich sehr gerne mit dem Internet beschäftigt. Aber wir wollen ja nicht unhöflich sein. Lassen wir ihn sich erstmal selber vorstellen.
Ich bin Tobias Kretschmer, ich bin seit 2006 an der LMU München und seit 2010 Bereichsleiter am IFO-Institut für das Zentrum für Industrieökonomik und neue Technologien. Bin hier am Department oder an der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre, habe hier den Lehrstuhl für Strategie, Technologie und Organisation und ja, teile mir so meine Zeit.
Tobias Kretschmer ist Jahrgang 1971, hat unter anderem an der renommierten London School of Economics unterrichtet und einen Lebenslauf, bei dem man mit den Ohren schlackert. Jetzt mal ganz nüchtern betrachtet.
Ich meine, gut, es gibt schon so ein paar Momente, wo man einfach das alte Klischee einfach wieder mal rauskramen muss. Richtige Zeit, richtige Person. Das hat schon ziemlich viel funktioniert. Und in so einem Lebenslauf stehen auch nie die Gedanken irgendwo mit drin, die man sich halt zwischendrin macht. Ne? Also man kann das schon alles geradlinig formulieren, wie es dann in der Wirklichkeit aussah oder wie viele Nächte ich wach lag und mir zu überlegen, ob ich jetzt von London nach München gehen soll etc., die stehen da natürlich nicht drin.
Wir sind jedenfalls froh, dass er in München gelandet ist. Und er scheint sich auch wohl zu fühlen. Immerhin hat Tobias Kretschmer hier ungeahnte Freiheiten, was die Forschung angeht. Und in die Wirtschaft zieht es ihn offenbar nicht wirklich.
Mein Vater war auch an der Uni, der hat mir dann irgendwann so mit 62 gesagt, naja, eigentlich unterscheidet sich mein Leben gar nicht so sehr von dem als Student. Und das fand ich sehr charmant. Und ich meine, so ein gewisses studentisches Flair kann man sich auch einfach erhalten. Und das finde ich schön.
Fangen wir mal an mit seinen Themen. Das Internet scheint sich sowieso so ein bisschen durchzuziehen bei Ihnen, habe ich den Eindruck.
Es ist ein großes Thema, wobei ich interessanterweise überhaupt kein Technologie-Nerd bin. Also ich habe nie an Computern rumgeschraubt. Ich brauche auch immer jemanden, der mir so Sachen einrichtet und so. Was mich schon interessiert, sind sagen wir mal, die gesellschaftlichen und natürlich die ökonomischen Auswirkungen, die dann sowas hat. Ja? Und ich sehe da auch ja fast unbeschränkt Forschungsfragen, die sich auftun. Also zum einen, wie beeinflussen die Volkswirtschaften? Wie werden Unternehmen und die Organisation von Unternehmen etc., wie werden die beeinflusst von neuen Technologien, die plötzlich verwendet werden können? Wie findet Wettbewerb in Hochtechnologieindustrien statt? Was besonders spannend daran ist, ist, dass es einfach, da ist Dynamik drin. Also es gibt einfach eine ganze Menge an Trends und damit kriege ich fast eine Petrischale an Versuchen oder an Ereignissen, die ich da irgendwo untersuchen kann.
Schwer vorzustellen, wo man da anfangen sollte. Ich gehe also ins Internet, surfe ein bisschen rum und schon habe ich eine Forschungsidee.
Wir sind sehr empirisch getrieben und wir sind sehr datengetrieben. Und eine Sache, die wir oft mal machen, und das ist vielleicht auch so eine Art Kernkompetenz von uns, wir gehen einfach mal durchs Netz und schauen uns so an, was es an Daten gibt. Und zum Beispiel gibt es ja die Kinodatenbank, IMDb, dann gibt es Traffic-Statistiken verschiedener Websites, die alle öffentlich zugänglich sind. Und da fangen wir dann öfters mal an, die runterzuladen und uns das anzuschauen, bringen das dann zusammen mit interessanten Fragestellungen.
Fangen wir mit einem relativ aktuellen Fall an, Kim.com und Mega-Upload. Der deutsche Kim Schmitz alias Kim.com war erst Hacker, dann gründete er den File-Sharing-Service Mega Upload. Dort wurden unter anderem aktuelle Kinofilme gehostet, natürlich illegal. 2012 schaltete das FBI die Seite aus. Was das mit Tobias Kretschmer zu tun hat? Ganz einfach. Er schaute sich an, wie sich die Schließung dieser riesigen Seite auf die Filmindustrie auswirkte.
Und in dem Fall ist natürlich die spannende Sache, wie man sich jetzt einen legalen und einen illegalen Kanal, wie die beiden irgendwo interagieren. Ja, also ob da eine reine substitutives Verhältnis besteht. Das heißt also, jeder Film, der illegal geschaut wird, heißt ein Film weniger, der legal geschaut wird. Oder ist das Ganze irgendwo auch komplementär?
Die Frage war also, hat es eventuell auch negative Auswirkungen auf die Filmindustrie, wenn ein Anbieter von illegalen Raubkopien dicht macht? Die Antwort? Ja, denn so ein Portal ist auch Werbung für Filme. Aber langsam, wer hat gewonnen?
Und zwar waren es in erster Linie die Blockbuster, ja, also die großen, sehr erfolgreichen Filme, die nach dem Shutdown von Mega Upload wirklich nochmal zugelegt haben, was Box-Office-Revenues etc. anging, während hingegen jetzt die kleineren Filme eher verloren haben, dadurch, dass sie eigentlich einen Marketingkanal, also diesen klar illegalen Kanal, durch den aber auch einfach so ein bisschen Mundpropaganda kreiert wurde, den haben sie verloren dadurch.
Auf die kleineren Filme wurde also niemand mehr aufmerksam, als die Plattform zumachte. Waren diese Ergebnisse verblüffend?
Haben verblüfft, haben auch nicht, sagen wir mal, durchgängig für Begeisterung gesorgt. Also die Filmindustrie hört sowas natürlich gar nicht gern. Also wir hatten da dann ziemlich schnell auch Gegendarstellungen und Kommentare und wütende Anrufe und so weiter. Denen passt es natürlich nicht, weil man da auch anfangen könnte, so eine Art, ja, Interessen... Vertretung dahinter zu sehen. Ja? Und wenn man sagt, es waren in erster Linie die Blockbuster, überlegt man sich, welche Unternehmen, welche Filmproduktionshäuser die meiste Mitsprache da in solchen Associations ausüben. Das sind natürlich dann die Großen.
Ein Jahr später wurde die Nachfolgeplattform Mega eröffnet. Und es gibt natürlich noch einige andere ähnliche Plattformen, auf denen Nutzer Dateien anbieten. Filme, Musik und Sonstiges.
Interessant ist auch, dass die Nutzer gar nicht so schnell überschwenken zu einer anderen Website oder zu einem anderen Service, wie man denkt. Was natürlich auch daran liegt, dass wir es hier mit einem Markt oder mit einem Produkt zu tun haben, das Netzeffekte hat. Sprich, also ich würde nur auf eine Website gehen, wenn es da auch genügend Filme zum Runterladen gibt. Wenn ich jetzt eine etablierte Website nehme und die einfach dem Erdboden gleich mache, dann muss es erstmal so einen Formierungsprozess geben. Ja, also ich brauche genügend Uploader, um es überhaupt profitabel oder sinnvoll zu machen, dass ich da was runterlade etc. Also der Prozess, der dauert.
Gehen wir von den Filmen zu den Fotos. Ich habe einen interessanten Satz von Tobias Kretschmer gelesen. Das digitale Abspeichern eines Urlaubsbildes hätte 1980 $3,500 gekostet.
Konkret ging es da tatsächlich darum, inwieweit Informationstechnologie und in dem Fall wirklich Computing Power, ob das eine sogenannte General Purpose Technology ist. Also ob durch den Einsatz und durch die Verbreitung dieser Technologie sich, sagen wir mal, die Gesellschaft grundlegend ändert. Mein Verhalten ändert sich ja. Ich habe ja nicht 1980 habe ich hier keine 300 Bilder abgespeichert. Dementsprechend sind die 3500 natürlich irgendwie eine plakative Zahl. Aber mein Verhalten als Nutzer hat sich unheimlich umgewandelt. Ähnlich bei Unternehmen. Ja? Also wenn ich einen Computer habe, mit dem ich Simulationen machen kann, einen Computer, mit dem ich meine Designs vorher schon machen kann, natürlich ändert sich dann auch mein Verhalten. Es ändern sich auch die Ergebnisse. Also jetzt kann... Ein Friseur kann jetzt einfach mein Gesicht nehmen und mir einen Irokesen drauf machen und ich sehe, wie es aussehen würde. Ja, also das sind alles Änderungen gesellschaftlich, unternehmerisch, organisatorisch, die natürlich dann irgendwo durch IT bedingt sind. Und dementsprechend ist da auch irgendwie klar zu erkennen, es gibt einen Rieseneinfluss von IT, den ich eventuell ja so quantitativ gar nicht messen kann.
Die große Frage ist also, welchen Einfluss hat die Informationstechnologie auf unser Leben und somit natürlich auch auf unsere Wirtschaft?
Normalerweise wäre jetzt der statistische Ansatz, ich nehme irgendwie eine IT-Nutzungsvariable und schaue, wie die auf Unternehmenserfolg sich auswirkt. Das nimmt aber an, dass in jeder Industrie IT den gleichen Zusatznutzen spendet. Wenn ich jetzt dann allerdings sage, naja, Organisationsstruktur hat einen Einfluss darauf, wie viel ich aus meiner IT ziehe. Meine Unternehmensstrategie hat einen Einfluss darauf, wie ich Informationstechnologie einsetze und dementsprechend meine Organisationen unterstützen kann. Das sind plötzlich dann hochkomplexe Fragen, die ich auch nicht mehr einfach mit einem linearen Modell abbilden kann. Und da wird sowohl methodisch spannend als auch wirklich, was die Implikationen dann angeht. Und deswegen bin ich wahrscheinlich auch noch nicht zum großen Unternehmensberater geworden, weil meine Antwort eigentlich immer ist, naja, es hängt so ein bisschen davon ab, kommt ein bisschen drauf an. Ja. Ein großes Unternehmen oder jede Art von Unternehmen will sowas natürlich nicht hören. Die wollen sagen, 10% mehr IT gibt euch dann tatsächlich die 4% mehr Gewinn, die ihr braucht. Ja, und die Antwort werde ich nie geben.
Stattdessen hat sich Tobias Kretschmer bestimmte Branchen vorgeknöpft und geschaut, wie sich der Einsatz von IT dort ausgewirkt hat.
Also was wir zum Beispiel uns angeschaut haben, das war im französischen Autohändlermarkt. Und dort haben wir uns überlegt, inwieweit der Wettbewerbsdruck in einem Unternehmen oder in einem Markt sich auf die Nutzung bestimmter Informationstechnologien auswirkt. Und das war insofern auch spannend. Wir haben da tatsächlich den Markt isoliert. Also wir haben uns nicht jetzt einen Querschnitt angeschaut aller möglichen verschiedenen Märkte, sondern wirklich nur diesen einen Markt und hatten dann das Glück, dass innerhalb dieses Markts es einen Unterschied oder eine Veränderung im Wettbewerbsdruck gab. Und das lag daran, dass es eine Deregulierung gab in dem Markt, sprich also ein Autohändler konnte danach andere Dinge tun, als er vorher konnte. Und das hat für einen stärkeren Wettbewerbsdruck gesorgt. Und wir konnten also da dann feststellen, inwieweit sich das Adoptionsverhalten, also das Nutzungsverhalten, verändert hat. Und das war eigentlich eine spannende Sache, auch weil wir hier sehr genau kausal argumentieren konnten.
Ich finde es schwierig, den richtigen Zusammenhang zu erkennen. Wieso sollte das Unternehmen besser dastehen, nur weil es eine neue IT-Abteilung gibt oder in diesen Bereich investiert wurde? Vielleicht war einfach nur das Wetter besser als sonst oder die Mitarbeiter waren seltener krank oder die globale Wirtschaftslage hat sich verbessert. Ich bin skeptisch.
Da gibt's so ein paar verschiedene Techniken, ein paar verschiedene Methoden, die man anwendet. Das eine ist, man schaut sich an, was es an anderen Unterschieden zwischen Unternehmen gibt. Ja, also wenn ich zum Beispiel, vielleicht ein ganz, ganz einfaches Beispiel, Hochtechnologieunternehmen wenden auch mehr Informationstechnologie in dem Unternehmen an und Hochtechnologie boomt. Ja, dann kriege ich natürlich irgendwie einen falschen Zusammenhang, weil alle Unternehmen, die in diesen Branchen unterwegs sind, dementsprechend auch mehr Gewinne machen. Das muss man natürlich rausrechnen aus so einer Korrelation. Man muss also irgendwo sicherstellen, dass man auch Unternehmen hat aus anderen Industrien. Und man schaut sich dann an, wie würde ein Unternehmen aus, sagen wir, der Zementindustrie, das jetzt mehr oder weniger IT einsetzt, wie unterscheiden sich die Erfolge oder die Erfolgszahlen in dieser Industrie? Also man würde sich auf eine Branche spezialisieren und dann dort sagen, alles andere bleibt gleich. Also es gibt die schöne Redewendung in der Ökonomie, ceteris paribus. Also wenn alles andere gleich ist, dann kann ich da tatsächlich einen kausalen Effekt herstellen.
Ich hatte dann aber gelesen, es geht teilweise um 1-2%. Das wirkt für mich von außen wie sehr, sehr wenig, oder?
Drauf an. Ich meine, wenn ich als Unternehmen 100 Millionen Gewinn mache und dann mache ich halt 102, sind 2 Millionen. Oder wenn ich das Ganze dann sage, ich habe 2 Millionen mehr Gewinn, wahrscheinlich setzt sich das noch um in sehr viel mehr Umsatz, ja, also Erlöse. Aber selbst 2 Millionen, das sind eine ganze Menge Arbeitnehmer zum Beispiel.
Gut überredet. Das heißt also, liebe Unternehmen, investiert in IT, es lohnt sich immer.
Es gibt schon gewisse begrenzende Faktoren und es gibt auch Anzeichen dafür, dass Unternehmen immer besser werden, darin IT einzusetzen. Das heißt, also ein Vorreiter in vielen Informationstechnologien ist eventuell gar nicht der, der wirklich die meisten Gewinne daraus zieht oder den meisten größten Gewinnsprung, sondern es braucht schon auch andere komplementäre Fähigkeiten. Ja, also für mich bringt auch irgendwie ein super Mainframe oder ein riesen Server nichts, weil ich den nicht bedienen könnte, zum Beispiel. Ja, und ähnlich ist es natürlich bei ganzen Unternehmen auch. Wenn ich also nicht die Mitarbeiter habe oder auch nicht die IT-Abteilung, die dann sowas optimal spezialisieren kann auf mein Unternehmen und dies dann auch dementsprechend nutzt, bringt mir das natürlich wenig.
Wo kriegen Sie Ihre Daten her? Werden die selber teilweise auch erfasst oder suchen Sie sich die zusammen?
Also wir suchen sie uns zum Teil zusammen, wir kaufen sie zum Teil und wir erheben sie selber. Mhm. Also wir hatten jetzt im Sommer zum Beispiel ein großes Projekt, in dem wir Produktionsmanager deutscher Unternehmen gefragt haben, also deutsche verarbeitende Unternehmen, haben da in 6 bis 8 Wochen etwa mit 700 Produktionsmanagern gesprochen, haben die alles gefragt, was uns so in den Sinn kam. Also es waren etwa 45 Minuten Interview und da kriegt man natürlich schon eine ganze Menge dann unter. Und wir haben die über Organisationsstrukturen, über Technologienutzung, über Rekrutierungsstrategien etc. Also wir haben die eine ganze Menge an Sachen gefragt und das sind Daten, die ich auch nirgendwo sekundär bekomme.
Diese riesigen Datenmengen werden jetzt erst einmal ausgewertet. Was dann daraus wird, werden wir in den kommenden Jahren lesen können. Aber zurück zu den Themen, zu denen es schon Antworten gibt. Vorhin sprach Tobias Kretschmer von der sogenannten General Purpose Technology, also der Technologie, die unser Leben verändert.
Sie haben sich auch mit Facebook-Apps beschäftigt.
Richtig, ja. War auch wieder so eine Geschichte, zu der wir eher zufällig gekommen sind. Also wir waren sehr früh dabei, als Facebook von einem reinen sozialen Netzwerk auch den Markt geöffnet hat für eben Apps. Und das war richtige Goldgräberstimmung. Ich glaube, die ersten paar Daten, die wir da gesammelt haben, es waren so 20, 30, 40 Apps. Und am Ende gab es halt 18.000. Und das war ein knappes Jahr, die wir die Daten gesammelt haben. Und interessant war in dem Fall, dass eine Änderung oder ein Problem, das sich durch diese Apps rausgebildet hat, war, dass irgendwann die Leute einfach genervt waren, weil sie immer bekommen haben, Mensch, der Herr Kretschmer hat jetzt seit 24 Stunden Farmville gespielt und findet, sie sollten das auch unbedingt machen. Ja? Und wenn ich halt dann in der Früh auf Facebook gehe und 25 Empfehlungen, dass ich doch jetzt Farmville spielen soll, bekomme, dann nervt es irgendwann. Und Facebooks Erfolg hängt ja stark damit zusammen, wie stark die Leute engagiert sind auf Facebook. Dementsprechend haben die sich darüber Gedanken gemacht, wie sie diesen App-Markt attraktiver und hochqualitativer machen können. Haben dann genau an diesen Notifications, also an diesen Einladungen und Benachrichtigungen und so weiter gedreht, haben Apps, die erfolgreiche Benachrichtigungen schicken, das Recht zugestanden, mehr Benachrichtigungen loszuschicken. Und diejenigen, die einfach weggeklickt oder ignoriert wurden, durften dann weniger rausschicken. Und das hat dann, also bei uns rein aus statistischer Sicht war es ein Traum, weil wir wirklich innerhalb von 2 Wochen gab es einen Sprung in der wahrgenommenen Qualität der Nutzer. Das heißt also, dieser Anreiz für hochqualitativere Apps hat sich ganz, ganz kurzfristig, ganz schnell wirklich niedergeschlagen.
Tja, und Facebook hat zuletzt von sich reden gemacht, weil es eine App gekauft hat, und zwar WhatsApp, den Kurznachrichtendienst. Das fällt in die Kategorie Mergers and Acquisitions. Das steht für Übernahmen, Fusionen und Ähnliches. Auch in diesem Bereich hat Tobias Kretschmer geforscht.
Spannend war für uns da die Frage, inwieweit sich Unternehmen, die übernommen werden oder Unternehmen, die übernehmen, sich in ihrer Organisationsstruktur und in ihrer Strategie angleichen. Zum Beispiel gibt es so Beispiele wie Cisco, die jedes Jahr 10, 20 Unternehmen gekauft haben, die mit denen aber eigentlich gar nichts gemacht haben. Die haben die eigentlich nur, also völlig unberührt gelassen, haben halt nur Cisco gehört. Das wollten wir uns mal genauer anschauen, inwieweit auch die Strategie eines übernehmenden Unternehmens mit der Organisation eines übernommenen Unternehmens übereinstimmt. Haben da auch interessante Ergebnisse gefunden. Also es ist tatsächlich so, dass die Unternehmen sich angleichen. Es ist auch so, dass die Strategie des Übernehmenden mit der Organisation des übernommenen Unternehmens zusammenpassen muss, was natürlich auch wieder Implikationen hat für ein Unternehmen, das eventuell sich zwischen verschiedenen Targets, also zwischen verschiedenen zu übernehmenden Unternehmen aussuchen kann. Ja, also dann überlege ich mir, klar, die Organisationsstruktur passt zu mir, dementsprechend werde ich lieber dieses Unternehmen übernehmen als das andere. Frühere Forschung zeigt auch, dass genau dieser Integrationsprozess nach dem Merger große Determinante ist dafür, ob denn wirklich der Wert, der erwartet wird aus so einem Merger, wirklich geschaffen wird. Also bis zu 45% aller Mergers kreieren keinen Wert, sind also unerfolgreich. Man sieht es oft, Investoren reagieren sehr skeptisch auf die Ankündigung eines Mergers, also gehen oft die Preise eher runter als rauf. Natürlich in der Erwartung, dass mal wieder dieser Integrationsprozess nach dem Merger irgendwo schief läuft. Und wir finden, dass es da einfach erhebliche Unterschiede gibt.
Wir haben in dieser Tonspur überraschend wenige Zahlen gehört, oder? Dafür ist jetzt gerade eine Zahl an uns vorbeigerauscht, die mich wirklich überrascht hat.
Ja, 45% ist eine Menge.
Das ist Wahnsinn, ja?
Nicht gedacht.
Nee. Also das ist ehrlich gesagt noch die konservativste Schätzung. Also ich kann Ihnen auch Papiere zeigen, die 75% hernehmen. Also es ist tatsächlich ganz überraschend. Einfach zeigt auch, sagen wir mal, es zeigt auch, dass es einfach ein komplexer Prozess ist und dass ich auch in ein Unternehmen nie von außen reinschauen kann, selbst wenn ich es übernehmen will. Selbst wenn ich meine Due Diligence mache, selbst wenn ich mir die Bücher anschaue, ich kann nie sehen, wie gut die dann am Ende tatsächlich zusammenpassen. Ich kann auch nie tatsächlich sagen, ob meine wichtigsten Mitarbeiter, ob die bleiben oder ob die gehen, wie ich die am besten irgendwo in meine neue Organisation einbinde. Das sind Aspekte, die tatsächlich Unwägbarkeiten sind.
Irgendwie auch schön, dass sich Menschen doch nicht so hundertprozentig berechnen lassen, oder? Wir schauen jetzt mal in die Zukunft. Was wird in den kommenden Monaten erforscht?
Was mich immer umtreibt, ist, wie digitale Güter in einem Team produziert werden. Also auch da, ich hatte schon vorher über Komplementaritäten gesprochen. Wir haben es ja hier auch mit ganz starken Komplementaritäten zu tun. Wir forschen momentan an Videospielen. Und Videospiele sind ja auch ein hochkomplexes Produkt im Prinzip. Wenn man sich so eine Organisationsstruktur eines Teams ansieht, da gibt es einen Director, da gibt es die rechte Hand vom Director, einen Chief Programmer, einen Artist und so weiter. Wie das Ganze zusammengeführt wird, ist aus meiner Sicht eine sehr spannende Frage. Und darüber wissen wir auch eigentlich nicht genug nach meinem Dafürhalten.
Es ist ja auch eine riesige Industrie. Also sie ist ja erfolgreicher als die Hollywood-Industrie, die Filmindustrie mittlerweile. Also da steckt ja auch richtig Geld dahinter.
Absolut, absolut. Es ist auch ein schöner Legitimationsgrund dafür, daran Forschung zu machen. Also ich meine, früher hätte niemand zum Beispiel, das ist mal ein ganz anderes Beispiel, aber niemand hätte daran gedacht, dass es sich lohnt, über Fußball oder über Sport Forschung, wirklich ökonomische, harte ökonomische Forschung zu machen. Inzwischen erkennt jeder an, das ist ein Riesenbusiness. Da gibt es Faktoren darüber, wie spannend die Liga gerade ist. Und wenn sie halt nicht mehr spannend ist, dann gehen die Leute auch nicht mehr ins Stadion und geben weniger Geld aus. Dementsprechend gibt es auch immer wieder Bewegungen, die Liga oder Wettbewerbe einfach spannender zu machen. Schauen Sie sich die Formel 1 an. Sobald da eine zu große Dominanz hergestellt wird oder geschaffen wird, wird da wieder alles Mögliche ausgeglichen. Ähnlich ist es dann bei Videospielen, bei Computer-Entertainment so. Wenn ich da mehrere hunderttausend Arbeitsplätze habe, die da dran hängen, wenn ich einen wirklich signifikanten Beitrag zum BIP eines Landes habe, lohnt es sich natürlich auch, sich das ökonomisch anzuschauen.
BIP ist übrigens das Bruttoinlandsprodukt, also der Gesamtwert aller Güter, die innerhalb eines Jahres, innerhalb eines Landes hergestellt wurden und dem Endverbrauch dienen. Und mit dieser Vokabel sind wir jetzt auch schon fast am Ende.
Was Wichtiges vergessen. Ich glaube,
das war's.
Also war ein großer Rundumschlag.
Ich habe viel geredet jetzt.
Stimmt. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, wie dieser Herr Kretschmer denn aussieht, dann empfehle ich euch seinen MOOC auf der Lernplattform Coursera. Der startet nämlich im April wieder und ist wirklich sehenswert.
Wir waren tatsächlich mit Competitive Strategy, also Wettbewerbsstrategie, der erste deutsche MOOC oder der erste MOOC einer deutschen Universität, der online gegangen ist. Es war ein sehr erfolgreicher Kurs. Wir hatten insgesamt zwischen 80.000 und 90.000 Teilnehmer, von denen dann auch 15.000 fertig gemacht haben, was eine sehr gute Abschlussquote war etc. Die Arbeit war aber auch sehr substanziell, klar.
Mhm. Ja. Und mal was ganz anderes. Vor einer Kamera zu sitzen, als vor einem Hörsaal zu stehen, ist was anderes.
Ich fand es unheimlich schwierig am Anfang. Also wenn Sie jetzt nochmal ins Internet gehen und sich den Teaser anschauen, das ist so ein zweiminütige Einführung. Ich habe mich super unwohl gefühlt.
Ja? Das wirkt aber
total.
Nicht so. Echt?
Doch. Also es war echt nicht so einfach. Und dann auch, sagen wir mal, so die erste Vorlesung war ein bisschen holprig und irgendwann ging es dann einfach von selber. Also ich fand es auch für mich eine ganz spannende Sache, weil ich zum einen natürlich dieses vor der Kamera stehen und Sachen vermitteln, das habe ich vorher weniger gemacht. Und das Zweite, was auch für mich spannend war, ist, sich mal, sagen wir mal, eine Vorlesung herzunehmen und die anders zu strukturieren, um auch tatsächlich dem Online-Medium irgendwo gerecht zu werden.
So, damit verabschiede ich mich für diesen Monat von euch. Nächsten Monat gibt es eine neue Tonspurforschung. Dann besuche ich Professor Markus Vogt und spreche mit ihm über christliche Sozialethik, passend zu Ostern. In diesem Sinne wie immer frohes Forschen, eure Annik Rubens.
This podcast is brought to you by LMU Munich.